SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Neue Perspektive für Galeria Karstadt Kaufhof. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus und Galeria-Chef Olivier van den Bosche haben heute die neuen Eigentümer offiziell vorgestellt. US-Milliardär Richard Baker und der Unternehmer Bernd Beetz übernehmen die angeschlagene Warenhauskette und wollen einen Großteil der 92 Filialen weiter betreiben. Beetz ist jedenfalls davon überzeugt, die Warenhauskette nach jahrelangem Sichtum zurück in die Erfolgsspur führen zu können.
Wir engagieren uns hier mit vollem Herzen. Wir wollen Galeria zum Erfolg führen. Das Warenhaus ist ein Teil der deutschen Lebenskultur. Es gibt Seele den Städten. Es gibt einen Mittelpunkt den Städten. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir uns stellen.
Bernd Beetz war schon mal Aufsichtsratschef bei Kaufhof, Baker Eigentümer von Galeria Kaufhof, bevor er die Kette mangels Erfolg an René Benkos Karstadt-Gruppe verkauft hat. Professor Jörg Funder, Handelsexperte von der Hochschule Worms. Den neuen Eigentümern ist das Warenhausgeschäft also nicht ganz fremd, aber sind sie auch die Richtigen, um Galeria in eine erfolgreiche Zukunft zu führen?
Das ist erstmal eine sehr gute Frage. Ich würde aber in der Ersteinlassung schon mal eine Einschränkung machen. Die beiden Eigentümer kennen sich mit dem Warenhaus nicht zwangsläufig aus. Herr Beetz ist eigentlich ein Mann, der aus der Kosmetikbranche kommt, sich dort sicherlich sehr gut auskennt und ein kurzes Intermezzo als Aufsichtsratschef, also eines Kontrollgremiums, eines nicht operativen Gremiums im Warenhaus verweilt hat. Und durch Handauflegen gibt es eben auch im Einzelhandel kein Fachwissen. Deswegen würde ich Herrn Beetz eben auch nicht als Warenhausexperte bezeichnen. Das Gleiche gilt für Herrn Baker, der über seine Familienholding, einen Wagniskapitalgeber, zwar in Warenhäuser investiert ist in Kanada, dort allerdings vorrangig an den Immobilien interessiert ist.
Noch gibt es 92 Filialen, gut 70 davon sollen weiter betrieben werden. Die Rede war heute von langfristig investieren, entwickeln und wachsen. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht für die knapp 13.000 Beschäftigten. Glauben Sie daran oder rechnen Sie mit einem weiteren Kahlschlag?
Meine Großmutter sagte immer wieder, geglaubt wird in der Kirche. Aber meine Erwartungshaltung ist tatsächlich, dass wir von diesen 70 Filialen, die jetzt erstmal übernommen werden, noch deutlich einige abschmelzen werden. Wenn Sie mich fragen würden, was man in Deutschland in der aktuellen Konsumstimmung und auch in der zukünftigen Konsumstimmung an Warenhauskonzept realisieren kann, dann liegen wir eher bei 20 als bei 70.
Welche Standorte haben aus Ihrer Sicht denn die besten Zukunftschancen und wo müssen die Beschäftigten am meisten bangen?
Filialen, die man dauerhaft weiter betreiben kann, das sind die, die eben auch ein großes Einzugsgebiet haben oder eine Vielzahl an Personen, die potenziell in das Warenhaus einkaufen gehen, insbesondere wenn Sortimente standardisiert und damit nicht auf den lokalen Standard angepasst sind. Das sind die Standorte, die in guten Lagen in Innenstädten sind, also zum Beispiel das Kaufhofhaus in Düsseldorf auf der Kö oder das ehemalige Kaufhofhaus auf der Zeil in Frankfurt. Das sind tolle Häuser, die sind auch gut dargestellt, aber das sind beides mal sehr große Städte. Deswegen muss man sagen, Städte mit über 200.000 Einwohnern in guten Lagen, mit guten baulichen Substanzen der jeweiligen Häuser, die ja nicht mehr zum Unternehmen gehören. Das sind die Filialen, die man weiter betreiben werden kann. Und bangen müssen all die Häuser, die sich in Mittelstädten in nicht allzu guten Lagen mit 100.000 oder darunter liegenden Einwohnerzahlen befinden. Das wird eher eng.
Aber was treibt die beiden Investoren denn an, ein solches Risiko einzugehen, zumal sie, wenn es so kommt, wie von Ihnen befürchtet, mit einem Sturm der Entrüstung rechnen müssen, nicht nur von Seiten der Arbeitnehmervertreter, sondern auch von den politischen Akteuren an den betroffenen Standorten?
Also man wird sicherlich vereinbart haben, und das ist auch gang und gäbe, und das war in bisherigen Verkaufsverhandlungen auch so, dass man eine gewisse Haltefrist vereinbart hat. Also in den nächsten 2 Jahren werden keine Häuser geschlossen oder in den nächsten 3 Jahren werden keine Häuser geschlossen. Und dann findet sich immer eben eine veränderte Konsumlandschaft oder ein Grund, warum man doch jetzt gerade schließen müsste. Was bewegt die beiden Investoren dazu? Ich weiß gar nicht, wie groß das Risiko ist und wie hoch der Kaufpreis ist. Ich gehe davon aus, dass der Kaufpreis für das operative Geschäft sich irgendwo um 1 Euro rangieren wird, um dann sozusagen die Markenrechte noch mit zu übernehmen. Ich unterstelle beiden Investoren ein finanzielles Interesse. Und aus diesem Grunde heraus muss man eben abwarten, wie man dort Erträge aus dem Geschäft ziehen kann. Und das wird auch die Motivationslage sein. Zu unterstellen, dass das jetzt Gutmenschen sind, soziale Investoren, denen die Mitarbeiter, Menschen oder der Erhalt des Warenhauses als Kulturgut am Herzen liegt, das ist Augenwischerei.
Danke an Professor Jörg Funder, Handelsexperte von der Hochschule Worms. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Aus guten Ideen erfolgreiche Firmen machen. Diesem Ziel hat sich die Wissensfabrik verschrieben, ein bundesweites Netzwerk aus Unternehmen, Stiftungen sowie Vertretern von Wissenschaft und Politik. Zu dem Netzwerk gehört auch der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim, der sich deshalb auch an der Gründerinitiative Viconomy beteiligt. Dabei erhalten junge Startups für ein Jahr lang Unterstützung von erfahrenen Expertinnen und Experten, um ihr Unternehmen voranzutreiben. Marcel Fehr war bei dem heutigen Netzwerktreffen in Ingelheim für uns dabei.
Genau, so viel von meiner Seite. Dankeschön.
Es herrscht Start-up-Stimmung auf dem Campus bei Boehringer Ingelheim. 10 junge Unternehmen stellen sich vor. Sie wurden von einer Jury der Wissensfabrik ausgewählt und werden ein Jahr lang an 4 Terminen mit Mentoren und Unternehmensvertretern vernetzt. Heute bei Boehringer in Ingelheim. Mit dabei auch Jürke Harz von MyScribe aus Mannheim. Ein Start-up, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Ärzten die Arbeit erleichtern möchte.
Ja, das Hauptproblem ist, dass ein großer Teil der Ärzte aktuell darüber nachdenken. Das sind ungefähr 40%, ihren Job niederzulegen, einfach weil der Dokumentationsaufwand zu groß ist.
Eine Lösung dafür hat das junge Unternehmen bereits entwickelt. Eine KI nimmt Patienten auf, erstellt Visitenlisten und Arztbriefe, soll den Ärzten 2 bis 3 Stunden Arbeit pro Tag sparen. Das Problem? Die Ärzte wissen noch nichts von ihrem Glück. Das Weconomy-Treffen soll helfen.
Ja, das Krankenhaus ist immer noch ein sehr, sehr langsamer Ort. Das bedeutet halt, es dauert einfach sehr, sehr lange, zum Abschluss zu kommen. Und da wollen wir halt zum einen lernen, wie können wir schneller ins Krankenhaus kommen, aber auch, wie können wir, sage ich jetzt mal, in Deutschland expandieren, weil das große Thema heute ist ja auch Wachstum.
Helfen wollen dabei verschiedene Mentoren. Das sind erfahrene Mitarbeiter sowohl von Boehringer Ingelheim als auch von anderen Unternehmen. In einer Art Speed-Dating kommen alle miteinander ins Gespräch. Dabei profitieren nicht nur die Startups, sondern auch Mentorinnen wie Martina Klug, Personalexpertin beim Energiekonzern NBW.
Also natürlich sollen in erster Linie die Startups davon profitieren. Dafür machen wir das ganze Jahr, um das Ökosystem der Startups zu fördern. Aber natürlich profitiert auch jeder Mentor davon, weil er tolle Ideen mitnimmt, neue Kontakte mitnimmt und ich glaube, alle etwas inspiriert und beschwingt wieder nach Hause gehen.
Inspirieren lassen möchte sich auch Gastgeber Boehringer. Michael Schmelmer leitet die Finanzen und Konzernfunktion des Pharma-Riesen. Die Startups beim Netzwerktreffen nimmt er ganz genau unter die Lupe.
Aus guten Netzwerken, aus guten Ideen hoffen wir selbstverständlich, dass die ein oder andere Idee auch mal für uns interessant wird und dass wir das dann hier reinbringen können als Innovation zu Boehringer.
Der Austausch zwischen den Gründern und den Mentoren, im besten Fall keine Eintagsfliege, sondern Kontakte, die laut Mentorin Martina Klug ganz getreu dem Tagesmotto des Treffens weiter wachsen können.
Ich habe es auch erlebt, dass das eine oder andere Startup nochmal angerufen hat, gefragt, ich habe da nochmal eine Frage, Sie haben doch folgendes gesagt, kann ich das vertiefen? Nicht bei allen, aber da kann eine längere Beziehung raus entstehen, ja.
Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim und andere Unternehmen unterstützen junge Startups mit ihrer Expertise. Vom Netzwerktreffen in Ingelheim berichtete Marcel Fehr. Am 17. August 2017 kommt es beim Bau eines Eisenbahntunnels bei Rastatt zu einer folgenschweren Havarie. Als sich die Tunnelbohrmaschine durch das Erdreich frisst, sacken plötzlich die darüber liegenden Gleise ab. Der Verkehr auf der wichtigen Rheintalbahn steht über Wochen still. Um den Schaden zu begrenzen und den Boden zu stabilisieren, wurde die Bohrmaschine einbetoniert. Heute, knapp 7 Jahre später, hat die Bahn mit der Bergung von Wilhelmine begonnen. SWR-Reporterin Katharina Racke berichtet.
Die Bergungsarbeiten werden ein Jahr dauern. Die etwa 90 Meter lange Tunnelbohrmaschine wird Stück für Stück mit Hilfe einer Seilsäge zerteilt. Die Einzelteile werden dann mit einem Kran geborgen. 52.000 Tonnen Material müssen bewegt werden. Danach soll der Tunnel nach Angaben der Deutschen Bahn in offener Bauweise fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten hatten sich wegen der Havarie vor 7 Jahren massiv verzögert und verteuert. Die Inbetriebnahme des für den europäischen Bahnverkehr sehr wichtigen Streckenabschnitts ist Ende 2026 geplant.
Und damit zur Börse. In den USA ist die Teuerungsrate im März überraschend auf 3,4% gestiegen. Das dämpft die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen durch die amerikanische Notenbank.
Mit einem Mal wirken die Energiekosten wieder als Preistreiber. In den vergangenen Monaten hatten sie den Auftrieb eher gedämpft. Aber auch ohne Berücksichtigung der schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise zeigt sich die Inflation als hartnäckig. Damit scheint eine schnelle Zinssenkung der US-Notenbank erst einmal vom Tisch. Denn wie die Europäische Zentralbank auch, so hat sich die US-Notenbank ein Inflationsziel bei 2% auf die Fahne geschrieben. An den Börsen drehten die Kurse nach den Daten erst einmal ins Minus. Aber höhere Zinsen kennen auch Profiteure. Bankaktien legten in Frankfurt zum Teil deutlich zu. Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank stiegen um bis zu 3%. Wenn Kredite hohe Zinsen bringen, ist das erst einmal gut fürs Geschäft. Auch am Gesamtmarkt sah es am Ende weniger trüb aus. Der deutsche Aktienindex beendete den Handel mit 18.097 Punkten, sogar um 21 Punkte im Plus. Stefan Wolf, AD Börsenstudio Frankfurt.